Doop. Alles klar, wir sind im Lukas und ich hoffe, dass wir das heute abschließen. Mal gucken, ich hoffe, dass wir das abschließen heute. Nein, oh, 24. So. Und dann sind wir mit dem Neuen Testament einmal durch. Also nicht ihr alle, aber ich schon. So. Und dann gibt es ab nächste Woche ein neues Buch. Also lass uns mal anfangen. Ja, 1. Stephan 1, Vers 1. Es kann nie zu viel Trockenfleisch geben. So, okay. Also Lukas 24, Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber, da kamen sie am frühen Morgen zum Grab und sie brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Das sind Maria und, ach, wie sie alle heißen, die ganzen Frauen, die kommen wollen, um diesen physischen Leib zu segnen und ihn einzusalben. Sie fanden aber den Stein auf dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, da fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Von der Geschichte her wissen wir, also von den anderen Evangelien wissen wir, dass da ein bisschen mehr passiert ist. Dass ein Engel kam und diesen 2 Tonnen Stein weggerollt hat. Und die Soldaten, die da standen, das waren einige, sind wie tot erstarrt, umgefallen, bewusstlos, weil sie diese Gestalt nicht fassen konnten. Und dann kamen die Frauen auch an, der Vater, die müssten um die Soldaten rum getänzelt sein mit ihren Salben, da drinnen standen, saßen die Engel, laut Markus war das, glaube ich, oder Johannes, oder ich glaube Markus, einer zum Kopf, da wo der Kopf lag von Jesus, und einer da, wo die Füße lagen, so fast schon so ein Bild wie die Bundeslade, wo auch 2 Engel sind, aber halt dieses Leben ist nicht mehr da. Diese Präsenz Gottes ist nicht mehr in diesem Raum zu finden, genauso wie Jesus am Kreuz war und seinen Geist übergeben hat, und als er gestorben ist, ist dieser Vorhang im Tempel zerrissen, und die Bundeslade war sichtbar und Gott war ausgezogen, wenn du so willst. Und Jesus hat das immer und immer wieder gepredigt und gesagt, ja, ich werde von den Sündern gefangen genommen werden, ich werde gekreuzigt werden, so ist eine Prophezeiung, und ich werde wieder auferstehen nach 3 Tagen. Aber die haben es nicht kapiert. Von daher, wenn du manche Sachen nicht verstehst, ist nicht schlimm. Irgendwann kommt der Moment, wo wir es dann verstehen, wenn wir es brauchen. Und die Frauen sind hin und her gerissen, dann kommt noch dieser Engel, der eine Engel von den beiden redet halt mit ihnen, das haben wir jetzt gerade gesehen. Und Vers 5, da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, da sprachen diese zu ihnen, ja, was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Also denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstehen. Und da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen. Es gibt Elfen, siehst du? Steht hier. Das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte, die kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah die leinenen Tücher daliegen, und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Im Johannes kannst du lesen, die Jünger hören das, und Johannes und Petrus machen ein Wettrennen. Johannes hat gewonnen, das schreibt er auch in seinem Evangelium. Er sagt, und ich war, also dieser Jünger war schneller als der Petrus, so, und war zuerst da. Und da siehst du halt wieder dieses Herz. Ich meine, Petrus ist der hier in der Runde von den Jüngern, der Jesus verleugnet hat. Die anderen hatten nur Angst und sind weggerannt, als die Soldaten kamen. Oder standen von Ferne und haben beobachtet. Ne? Aber Petrus war der, der dreimal vor Jesus Augen, ne, so ein, gesagt hat, ich habe mit dem nichts zu tun, ich kenne den Christus nicht. Lasst mich in Ruhe von mit dem. Ne? So ein, ne, und, aber das ist halt, ne, diese Begegnung, die wir hier leider nicht finden, so ein, dann nochmal später, wo die Jünger halt das machen, was sie immer machen, essen und erstmal angeln, um sich das Essen zu besorgen, das Frühstück, ne? Wo Christus da sitzt und schon Frühstück vorbereitet hat, ne, und Petrus sieht den Christus da vom Weiten, ne, und erkennt ihn so und springt aus diesem Boot raus, ne, alle anderen bleiben drinnen und paddeln zurück, ganz entspannt so, ne, aber Petrus springt aus diesem Boot, sobald er erkennt, dass das Jesus ist, so, und rennt einfach nur in seine Gegenwart, ne. Und das ist halt dieses Herz, und das ist das Einzige, warum Petrus im Endeffekt der Hirte wird. Von all den Hirten. Ne? Das, warum er so viel tragen kann und so viel leisten kann, warum Christus ihm so viel zeigt und so viel Verantwortung gibt. Ne? Genau das gleiche Herz wie bei König David, der auch nur ein Sünder war, einer von uns, ne? Ein ganz normaler Mensch. Aber das Herz ist es halt, ne? So, das Herz in die Gegenwart Gottes kommen zu wollen und zu müssen. Und das ist das Einzige, was uns stark macht. So, und das Einzige, was uns wirklich zu guten Christen macht. Wenn du denkst, du kannst dich bemühen und du kannst lernen und du kannst tun und beten und was auch immer, so ein dein christliches, deine Fassade aufbauen, so dass du kein Anstoß bist in der Christenheit, so ein, ne, so ein, du kannst noch so viel dran tun, so ein, wenn dein Herz aber nicht sagt, so Gott, mich sehnt nach dir und mit dir zusammen zu sein, denn das ist der neue Bund. Das ist das Evangelium. Ja, so ein, dann ist es alles nichtig. Ja, und dann ist man eher ein Pharisäer oder Schriftgelehrten gleich, so ein, als ein Jünger Jesu. Ja. Und hier ist halt Petrus, und er kann es nicht glauben. Es klingt wie ein Märchen, aber er rennt los, und da muss Jesus sein. So ein, und er findet ihn nicht. Und er staunt drüber. So ein, ne, und so langsam macht es Klick. Ne, so langsam geht jedem nacheinander auf, so ein, Mensch, das hat uns Jesus doch alles gesagt. Ja. Aber noch zweifeln alle. Keiner glaubt. Ne? Und Christus muss sich nochmal jemanden offenbaren. Und siehe, zwei von ihnen gingen an denselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Also zwei von den Jüngern, die auf den Heiligen Geist warten, auf Christus warten. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber, die wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr denn unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr denn so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Mensch, bist du der einzigste Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Ja, was denn? Sie sprachen zu ihm: Na, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde, wie aber wir hofften, er sei der, welcher Israel lösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und die Jünger verstehen es noch nicht. Und wir müssen das sehen. Für uns ist das alles so alltäglich und normal. Aber damals, das war genau dieser Umbruch. Ne? Ich meine, da war dieser Christus, der in den Psalmen und in Mose und in den Propheten vorhergesagt wurde, tausende Jahre schon, auf den die Juden warteten inbrünstig. Weil versprochen wurde, der Christus, der Messias, der Retter wird kommen und das Volk Israel retten. Ja. Und das haben wir am Mittwoch, haben wir Bibelstunde, da gehen wir gerade durch Kolosser. Und da haben wir das auch gesehen. Ne? Paulus sagt, dieses Evangelium, diese gute Nachricht war verhüllt. Ne? Aber jetzt ist es nicht mehr für uns verhüllt, sondern es ist aufgetan und klar. Ne? Und dieses Evangelium bedeutet im Grunde nur diese gute Nachricht, Gott rettet. Darauf haben die Menschen gewartet. Rette uns von dieser Sünde, rette uns von dieser Ferne. So zu dir. Ne? Und, aber es war verhüllt, weil keiner wusste, wie Gott retten kann. Ne? Und dann kam Christus mit seinem neuen Bund und auf einmal ist es glasklar. Das Evangelium, das wir verbreiten, ist, Gott hat gerettet in Christus und durch Christus. Und hier ist jetzt Christus und er sieht diese Trauer, weil die haben ihre ganze Kraft und Energie da reingelegt, so einem Christus zu folgen. Wir sind so traurig, weil Christus ist tot, 3 Tage schon. Der Retter ist weg. Das ist ein Fehl. Auch die Jünger sitzen da und glauben nicht, dass Jesus wirklich da ist. Ja. Im Johannes wird das immer wieder betont. So, die sitzen da und die erwarten Christus nicht. Und sie hören dreimal auch von denen, die gleich zurückkommen, so ein, hey, Christus ist uns begegnet. Ja, und die sagen, nee, kann nicht sein. Ja. Und das ist eine Sache, die für mich eigentlich eher erbauend ist, so, weil ich mich manchmal angucke um meinen Unglaube. Ne? Und ich meine, ich habe so viel erlebt mit Gott. So viel schon über ihn nachgedacht. Ich habe Wunder gesehen. Gott hat in anderen Sprachen durch mich geredet zu Menschen, damit sie verstehen. Habe Heilungen gemacht und Heilungen gesehen. Habe Wunder bei euch gesehen oder bei anderen Brüdern und Schwestern. Ne? Und immer wieder Beweise, wie lebendig und kraftvoll Gott ist. Und trotzdem kommt manchmal der Alltag mit solcher, mit so einer kleinen Sache und es wirft meinen Glauben um und ich zweifle. Manchmal ist es nur, weil ich nicht weiß, was morgen ist. Und ich male mir alles Negative aus oder so. Manchmal sind es die Stürme, die Gott zulässt und schickt, die meine Gewohnheiten umstoßen, dass ich mich unwohl fühle und aufstehen muss. Und ich sitze da und auf einmal kommt es mir vor, als ob Gott nicht mehr da ist und nicht mehr wirkt. Gott hat schon immer mit Menschen geredet. Und Gott hat schon immer Menschen sein Volk genannt. Und das ist was Beruhigendes und was Gutes zu wissen, so dass er versteht, dass wir an ihm zweifeln. Deswegen bin ich so froh, denn Paulus sagt zum Liebe, Hoffnung und Glaube. Aber auch Hoffnung und Glaube wird vergehen und die Liebe bleibt. Aber jetzt zählt immer noch Liebe, Hoffnung und Glaube. Und manchmal kann ich nicht glauben, aber ich darf hoffen. Von daher lasst uns nachsichtig sein, so mit dem Glauben, mit dem eigenen Glauben, aber auch dem von unseren Brüdern und Schwestern. Aber die Momente sind halt wunderbar, so wo Christus halt kommt und er schickt uns immer wieder Zeugnis. Dass er noch da ist. Dass alles gut wird. Dir schickt er gleich die 2, also lass uns noch lesen. Wo war ich? Dankeschön. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren nämlich am Morgen früh am Grab und fanden sein Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab, fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber haben wir nicht gesehen. Ja. In Johannes steht, dass Jesus selbst Maria begegnet ist. Und er dachte, es ist ein Gärtner. Ne? Und dann hat er ihr die Augen geöffnet und hat gesagt, so, hey, geh vor und erzähl, ich bin da, ich komme bald zu euch. Ne? Keiner glaubt. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste denn nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose, bei allen Propheten und er legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Also es war ein ziemlich langer Weg dann, so, das sind einige Stellen. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag, der hat sich geneigt, und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und er gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 in ihre Gefährten versammelt. Und sie sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist auch dem Simon erschienen. gekommen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Und daran erkennst du, dass Christus in der Gemeinschaft ist. Nee, egal, ob man sich einfach nur mit einem Freund trifft, der Jesus liebt, ob man in einem Hauskreis ist oder in einer Gemeinde. Ich merke das, wie mein Herz brennt. Irgendwie selbst, wenn ich gerade im Unglauben oder schwach bin, aber wie es mir gut tut, einfach in der Gemeinschaft zu sein, und wenn Christus laut ist. Ja. Wir sitzen oft hier, auch in der Woche, und quatschen einfach über dies oder jenes. Und im Endeffekt sind das die Sachen, die mich wirklich stärken und ernähren. Ja. Christus hat gesagt, da wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich. Und schätze das nicht gering, denn Gott wirkt und redet meistens sehr natürlich. Ich fühle mich immer als normaler Mensch und ich rede einfach nur. Ne? Und trotzdem kommt ständig jemand zu mir und sagt so, ja, das hat mich voll erbaut. Oder weißt du, was du damals mal gesagt hast? Und ich denke so, das war total, war noch nichts Besonderes. Ne? Manchmal sitze ich hier total fertig und wir beten zusammen und ich höre nur dein Gebet und bin satt und mein Herz ist berührt wieder von Neuem. Da, wo ich vorher überhaupt nichts empfunden habe oder gefühlt habe, im Geistlichen, da ist auf einmal wieder eine Beziehung da. Ne? Und das müssen wir lernen als Leib. Das ist die Liebe zueinander, an der die Menschen Christus erkennen. Es ist wichtig, dass wir uns da nicht hinsetzen und faul sind und unser Herz müde oder, wie Jesus es gesagt hat, werden, sondern dass wir aufstehen und lernen zu kommunizieren, im Geistlichen auch. Es ist wichtig, dass unsere Gebete gehört werden voneinander. Es ist wichtig, dass unsere Erfahrungen und Gedanken geteilt werden. Nur so kannst du Christus erkennen in deinem Nächsten. Und das Schöne ist, ne, ich muss ja, weil ich Pastor bin, obwohl ich eher zurückhaltend bin oder schüchtern und so, ich darf es halt nicht sein im Umgang mit dem Nächsten. Ja. Aber im Endeffekt ist das, was mein Glauben halt stärkt und so stark macht, nur, dass ich halt, wenn es Not ist, dann die Gespräche anfange oder sage, komm, lass uns mal beten. Ja. Ich bin so ein fauler Sack, wäre ich nicht Pastor, ich wüsste nicht, was für ein Christ ich noch wäre. Aber ich werde gezwungen, geistlich zu sein, ne, und mich geistlich auszurichten, und ich kann nur sagen, danke Jesus. Ja. Den Schwächsten setzt du da ein, wo am meisten Leitung ist. Also lasst uns zusammenkommen, auch im Geist, Christus hören und entdecken. Die sind so bewegt, da war Jesus auf einmal. Ich meine, sie dachten, das ist nur ein Mensch, ein Bruder. Und sie sehen und erkennen es Christus, und es ist ja schon dunkel mittlerweile und Nacht, und die rennen durch die Nacht durch, ihr einziges Ziel, zu den Jüngern zu kommen, zu sagen, hey, wir haben Christus gesehen. Der lebt, wirklich. Und während sie aber davon redeten, da trat Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, hey, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voller Furcht, da meinten sie, einen Geist zu sehen. Ne? In Johannes steht, sie haben die Türen gerade zugeschlossen, weil sie Angst hatten vor den Juden. Ne? Dass sie kommen und Meuterei machen, und auf einmal, puff, ist Christus im Raum. Hey, Friede, Peace. Ne? Und er sprach zu ihnen, was seid ihr denn so erschrocken? Warum steigen denn Zweifel auf in euren Herzen? Seht doch an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich's bin, rührt mich doch an und schaut. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich's habe. Mann, und mich beruhigt das so, weil ich sehe das an und ich meine, ne, man hat ja als Christ, wenn man es ernst meint und Eifer hat für Gott, oft so die Gedanken oder hört es in Predigten oder in Gesprächen, wäre ich nur dabei gewesen. Und dann hätte ich auch mehr Glauben. Ich meine, die waren 3 Jahre jeden Tag bei Jesus, die haben Wunder gesehen, und zwar täglich. Ne? Das waren die Jünger, die in den Korb geguckt haben, als Jesus das vermehrt hat. Das waren die Jünger, die den Korb hatten und haben es gegeben, dem Volk 5000 Leuten, und es wurde nicht weniger. Ne? Das waren die, die gesehen haben, wie die Dämonen ausfahren aus den Menschen und da normale Menschen wieder sitzen. Die haben all diese krassen Taten mit ihren eigenen Augen gesehen und trotzdem sitzen sie hier und zweifeln. Obwohl sie mehr und mehr Zeugen kriegen und Jesus sich jetzt selbst offenbaren, trotzdem können sie nicht glauben. Und das ist eben die Sache, egal wie viel du mit Gott erfahren hast, du bleibst trotzdem ein Zweifler. Vertrauen zu Gott muss man lernen. Und selbst wenn du Vertrauen gelernt hast zu Gott, heißt das nicht, dass du schaffst, immer gottesfürchtig zu sein oder immer diesen krassen Glaubenshang der Berge versetzt. Es geht nicht mehr darum, wer wir sind, sondern einzig allein darum, dass wir zulassen, dass Christus da ist. Dass wir ihn annehmen. Auch in unserem Alltag, der oft so gottlos wirkt oder so ruhig vielleicht, sondern auch, dass wir bewusst mit Christus gehen. Darum geht's. Wenn ich hier in die Runde gucke, wir sind alles schwache Leute, jeder auf seine Art. Aber es ist nicht wichtig. Und deswegen sind auch in der Gemeinde, sagt Paulus, jeder ist gleichwertig. Da gibt es keinen, der höher oder weniger ist, Mensch, mehr oder weniger Christ. Das Einzige, was uns verbindet, ist Christus. Und mehr nicht. Egal, wie weit du auch gereift sein magst in deinem Glaubensleben. Und das muss uns bewusst sein, dass wenn wir durch den Alltag gehen, dass Gott da ist, und zwar lebendig und live. Und das nenne ich Gottesfurcht. Für mich ist nicht Gottesfurcht, krasse Wunder zu tun und Dinge zu tun und beständig im Wind zu stehen, Glaubenssamen für andere, sondern für mich ist Gottesfurcht, dass Gott real ist. Und je realer Gott ist in meinem Bewusstsein, in meinem Herzen und in meinem Alltag, desto mehr beweist es meine Gottesfurcht. Und mehr nicht. Nur denn selbst, und das sagt nicht nur die Bibel, sondern auch mein Leben und das Leben aller Christen, unser Leben selbst, egal wie gottesfürchtig wir auch sind, sondern ist geprägt vom Fallen und wieder aufstehen. Christus ist hier und das muss klar sein. Es verändert alles. Da sie aber noch nicht glaubten, Vers 41, da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch, lecker, und etwas Wabenhonig, und er nahm es und er aß vor ihnen. Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Das ist was Weises, was mein Pastor mir gesagt hat. Das ist auch weise, was er hier sagt, so, weil das Alte Testament kann echt trocken und langweilig sein und tot. Voll von Geschichten, die vielleicht interessant sind, aber da gibt es auch viele Stellen, die nicht interessant sind. Ne, zum Beispiel Mose, wenn sich dreimal wiederholt, wie dieses Ding aussieht. Ne, diese Säule oder irgendwas. Ich meine, nach dem ersten Mal denkst du schon, pff, bin ich durch. Dann wird es aber nochmal wiederholt, und dann nochmal so. Und, ne, so, und weißt du, aber mein Pastor hat mir damals gesagt, so ein, hey Stefan, wenn du durchs Alte Testament liest, dann erkenne Christus. Mehr brauchst du nicht tun. Suche Jesus da drin. In jedem einzelnen Wort, in jedem einzelnen Vers. Ne, und du wirst ihn finden. Und das ist eben dieses Schöne. Ich meine, die Jünger damals hatten nur das Alte Testament. Aber mit dem Geist verbunden, mit der Erkenntnis, Christus ist dort zu finden. So wie er es hier sagt, so, ne, ich war in den Psalmen und in den Propheten und im Gesetz Mose. Wird auf einmal dieses Buch lebendig, so, und bringt dir eine Nahrung, die dich wirklich satt macht. Ne. Vergiss das nie. Das Wort kann bitter sein in deinem Mund oder es kann süß wie Honig sein. Ist die Einstellung, mit der du rangehst. Und ich kann immer nur wieder ermutigen, so ein Zeit zu verbringen in seinem heiligen Wort. Denn da ist der Ort, wo wir Gott finden, egal was für ein Chaos um uns ist oder in unseren Gedanken oder in unserem Glauben. Das Wort ist uns gegeben, um uns zu stützen und zu helfen, um uns zu trösten, um uns auch Grenzen zu zeigen, um uns aufzuzeigen, wer wir eigentlich sind und was im Gegensatz zu Gott steht. Für mich ist es, da ich schon viel gelesen habe, oft nichts Neues, ne? Und ich mache irgendwas auf und lese das und denke, ja, das kenne ich schon. Aber trotzdem, es kommt auf einmal wieder in Erinnerung und es ist nicht nur Welt in meinem Kopf und meine Alltagssorgen, sondern es ist, sind saubere Gedanken, gute Gedanken auf einmal da, ne? Und der Geist benutzt das und lässt da eine gute Frucht bringen, verbringt Zeit im Wort mit Christus und findet ihn. Das macht satt. Dann wird die Schrift süß. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus dem Tod auferstehen. Und in seinem Namen sollen Buße und Vergebung der Sünde verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnt in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende euch, auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr bleibt aber in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das ist auch die Verheißung und der Auftrag, den wir haben, ja, zu verkündigen, das Evangelium. Und wenn du gut drüber nachdenkst, die Jünger sind nicht rausgegangen und haben das Lukas-Evangelium oder sonst was verkündigt, weil das gab es noch nicht. Ne? Die Jünger sind rausgegangen und haben sich verkündet. So wie Paulus sagt, und bleibt bei meinem Evangelium. Ne? So, wir sind das Evangelium Gottes, diese gute Nachricht. Wir sind gerettet durch Christus und du kannst es auch. Wenn du anfängst, dich, dein Leben und deine Erfahrungen laut zu machen, dann bist du schon Verkündiger von der guten Nachricht und vom Wort. Wir sitzen alle zusammen in der Bibelstunde mittwochs, jeder liest den Text und jeder sagt, was ihn da berührt oder einfällt zu und wir geben unser Wissen weiter. Ne, aber im Endeffekt, wir tun alle das Gleiche. Das, was Gott jedem von uns aufs Herz gelegt hat und gezeigt hat, das geben wir weiter. Und das macht satt. Weil auf einmal wird es rund und tiefer, als wir es selber nur sehen und verstehen. Und so ist es aber auch für die Welt. Manchmal ist es viel gewaltiger, ein Zeugnis zu geben. Ich war bei meinen Eltern. Meine ganze Familie sind Heiden, so wie ich es auch war. Und überzeugte Atheisten. Und alle waren im Bett und meine Ma war diesmal dran. Beerdigung war vor kurzem, dann war Weihnachten, da sind wir nochmal nach Dessau und jetzt haben wir die Kinder abgeholt, dann nochmal nach Dessau und am ersten, bei der Beerdigung waren alle im Bett und dann war mein großer Bruder auf einmal da, ne, und wir haben bis nachts um 4 oder 4:30 über Jesus gequatscht und er über Evolution und, ne, und zwar sehr angenehm. Zum Weihnachtsabend waren alle im Bett, mein Bruder Philipp war da. Ne? Und dann haben wir bis nachts 4:30 oder so, habe ich Zeugnis gegeben und er hatte Fragen. Ne? Und dieses Mal war meine Mutter dran. Alle waren im Bett, meine Mama war noch da, ne, und hat gefragt: So, du Schatz, komme ich nach oben oder nach unten, wenn ich sterbe? Hatte Sache. Ne? Und ich fing so an: Naja, momentan wolltest du nicht zu Gott kommen, weil du mit Gott nicht bist. Also pass auf, na, wie komme ich denn dann in den Himmel? Und dann fing ich an, naja, also Christus ist für deinen Sinn gestorben und irgendwie beim Reden merke ich so, ach, ich tue schon wieder. Nur weil sie saß nur da, und ich fange an, theologisch da das, was ich so lange und so oft schon gesagt habe, runter zu rasseln, ne, als ob es eine Wirkung hat, was es ja auch manchmal hat, aber ich meine, in der Situation hatte ich mal wieder gesehen, ich muss jetzt keine Bibelverse auswendig aufsagen und die aneinanderreihen und sie mit Theologie vollstopfen, mit meiner Doktrin, meiner Überzeugung und Auslegung, ne, und dann habe ich innegehalten und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich erzähle dir mal, wie mein Leben war, weil das hat sie nie gefragt und hat sie nicht gewusst. Ihr wisst, es war ziemlich turbulent. Ne, und so habe ich angefangen einfach, so Schritt für Schritt zu erzählen, was passiert ist, seitdem ich ausgezogen bin. Ja. Und da drinnen konnte ich auch erzählen, dann, wer Christus ist. Dass ich absolut nicht verstanden habe, was das mit dem Kreuz und mit den Opfern von Jesus zu tun hat. Und ich nicht verstehe, aber ich glaub's. Und so habe ich mein Leben übergeben. Ja. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder so, aber das, was ich gehört habe, das ist Wahrheit für mich. Ich will dich. Ja. Und so war es dann im Endeffekt, wo ich wieder gemerkt habe, so aufs Neue, da wo ein Christenmensch ist, wiedergeborener Mensch und der redet, so ein, da hört man noch Gott. Einfach nur, weil er in uns wohnt, weil er uns prägt. Also schätze nicht gering so deine Menschlichkeit mit Jesus. Und zum Schluss, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, da schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend und vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und sie lobten Gott. Amen. So war's. Und auch für uns, wir dürfen das nicht vergessen, je reifer man mit Gott ist, desto mehr kommt halt auch dieser christliche Alltag. Das ist eine große Gefahr, weil man da reinrutschen kann, dass man sich nicht mehr ausstreckt nach dieser Kraft aus der Höhe. Ja, dieses Wirken von Gott. Und wir Christen, wir lernen das zu beten. Wir lernen das christlich zu reden. Ja, wir dürfen aber nie vergessen, so, wir sind nur Menschen. Keiner von uns ist besser als der andere. Ja, weil wir alle nicht perfekt sind. Das Einzige, was uns wirklich wichtig macht in der geistlichen Ebene, ist Jesus. Und deswegen ist es so nötig, dass wir in ihm bleiben. Er hat gesagt, nur wer in mir bleibt, der wird gute Frucht bringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja. Und viele Christen legen sich eine Last auf, dass sie denken, sie müssten der Weinstock sein. Der das Leben produziert und die Energie und Kraft. Das sind die, die ausdörren. Und wenn Gott sie nicht halten würde, würden sie ins Feuer kommen. Christus ist und bleibt der Weinstock und wir hängen nur an ihm. Aber durch die Verbindung kommt das Leben und die Kraft kommt durch ihn. Und das bringt gute Früchte. Von daher lass uns da bemüht sein, nicht aus den Augen zu verlieren, was Christus uns hier gelehrt hat. Was er versucht hat, seinen Jüngern noch den Schriftgelehrten zu lernen. Ne? Ich bin der, der rettet. Und ihr seid die, die gerettet werden. Ne? Jesus, du bist mein Halt und du bist meine Stärke. Und ja, du sagst selbst zu den Jüngern, die alles erlebt haben, dass sie, bis du deinen Heiligen Geist schickst, bis du kommst in der neuen Form, so dass sie sich einfach nur treffen sollen und Gemeinschaft haben sollen und warten sollen. Und ich bitte dich für uns hier als kleiner Leib, dass wir ein Segen füreinander sind, dass wir ja dieses Gesetz erfüllen, auch unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Ja, dass wir nicht die Not des anderen vergessen. So, und ich danke dir für Gemeinschaft und für Gemeinde, ja, dass das Familientreffen ist und nicht eine Organisation, die irgendwie am Laufen gehalten wird. Ich danke dir, dass es ein Ort ist, wo man irgendwie ein Stück Himmel hat auf Erden. Eine Zeit, wo man einfach rauskommt und was Gesundes und Gutes auch hört, wo man gezwungen wird, einfach neue Gedanken zu kriegen. Ja, und ich weiß, dass du für alle eine Heimat hast in dieser Welt. Und ich wünsche, dass du da klar bist und das einfach zeigst, so dass der richtige Ort gesegnet wird. Ja, ich liebe dich. Und ich danke dir, dass du mich rausgeholt hast aus dieser Hoffnungslosigkeit. Ja, ich möchte auch in der Freude wachsen zu dir. Ja, auch in der Freude wachsen mit meinen Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Ja, dich dort zu suchen und dann noch zu erkennen. Hilf uns in unserem Alltag nicht zu vergessen, dass du da bist und real bist. Ich danke, dass du, selbst wenn wir vergessen, füreinander zu beten, dass du Fürbitte tust, jeden Moment, die ganze Zeit, weil du neben dem Vater sitzt zur Rechten und ja, unser Retter bist. So, bitte bei denen, wo es verschleiert ist, ja, wo es verhüllt ist gerade und die dich nicht finden können, bitte ich dich, dass du ja die Augen auftust, sodass sie dich finden. Amen. So ist es. Lass uns noch ein bisschen beten und anbeten. Wenn jemand ein Wort hat oder irgendwas, dann ist es Zeit dafür, was zu tun. Und
wer nicht will, lässt es. Thank you.